Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Hans-Joachim Viehweger und ich spreche heute mit Kai Scheller. Er ist Präsident des Bundesrechnungshofs. Hallo, Herr Scheller.
Hallo, Herr Viehweger.
Herr Scheller, der Bundesrechnungshof, der hat die Aufgabe, dass er über die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes wachen soll. So steht es im Grundgesetz. Sie kontrollieren also, ob die Politiker ordentlich mit unseren Steuern umgehen. Sind Sie ein mächtiger Mann?
Das empfinde ich nicht so. Der Bundesrechnungshof hat aber starke Rechte. Er darf nämlich alles sehen bei seinen Prüfungen. Es geht ja um das Geldausgeben des Staates auf Bundesebene. Und wir schauen, wie wir Sie gerade gesagt haben, ob das Geld auch wirksam ausgegeben wird und ob der Staat auch seine Einnahmen bekommt, auf die er ja einen Anspruch hat.
Nun wird ja in diesen Tagen ganz heftig um den Haushalt gerungen für das kommende Jahr. Sie geben in diesem Stadium bekannterweise noch keine Bewertungen ab. Aber mal allgemein gefragt, wenn Sie sehen, wie hier um das Stopfen von Haushaltslöchern gerungen wird, gestritten wird, besorgt Sie das?
Wir leben in einer Zeit starker Herausforderungen und von viel Veränderungen, die auf uns zukommen und die auch ein Umsteuern erfordern, ein Verändern beim Geldausgeben. Und eine Ausgabenkritik, ein Durchkämmen von vielen Förderprogrammen, das vermissen wir. Wir sind bei 480 Milliarden Euro roundabout, haben ein völlig unterentwickeltes Wirtschaftswachstum, haben keine sprudelnden Steuereinnahmen wie vor der Pandemie im Jahr 2009 bis 2019. Und hier ist Umsteuern gefragt, hier ist Neuausrichtung gefragt, hier ist Priorisieren gefragt. Und das alles findet nicht statt. Zu Abstrichen in diesen festen Haushaltsblöcken ist anscheinend keiner der Koalitionspartner bereit und in der Lage. Und das kann eigentlich nicht angehen. Das muss sich meines Erachtens ganz stark verändern. Es braucht Handlungsspielräume und die müssen erschlossen werden. Die kann man auch beim Durchkämmen durch viele Förderprogramme finden. Beispielsweise, wir haben Probleme beim Mittelabfluss. Ich finde es bemerkenswert, dass im Klima- und Transformationsfonds, diesem wichtigen Instrument, jedes Jahr nur die Hälfte der Mittel überhaupt abfließen und 15 Milliarden bleiben da stehen. Und dieses Geld könnte natürlich viel besser für andere Bedarfe eingesetzt werden.
Ohne jetzt ins juristische Detail zu gehen, jetzt in diesen Tagen gab es ja auch die Überlegung, die Haushaltslücke zu schließen, indem man aus Zuschüssen für die Autobahngesellschaft und die Bahn Darlehen macht. Wie gesagt, keine juristische Bewertung, aber was ist denn Ihr Gefühl? Da werden ja noch mehr Schulden gemacht.
Das hilft doch alles nichts, jedes Jahr sich wieder mit an der verfassungsrechtlichen Grenze befindlichen neuen Spitzfindigkeiten und Maßnahmen hier über Wasser zu halten. Das kann so nicht sein. Was wir brauchen, sind ganz andere Veränderungen und nicht immer wieder das Austesten des gerade noch Möglichen. Also es muss der Haushalt durchkämmt werden, es müssen diese festen Ausgabenblöcke überprüft werden, darauf, ob sie noch in die Zeit passen. Und wir würden natürlich dann Handlungsspielräume bekommen, um auch diese 5 Milliarden zustande zu bringen.
Es scheint ja so, dass man eben quasi Haushaltslöcher nur noch stopfen kann, indem man mehr Schulden macht. Wäre es nicht am Ende fast schon ehrlicher, dass wir die Schuldenbremse reformieren, anstatt sie irgendwie nur so auszutesten, wie Sie es gerade genannt haben?
Die Politik wird immer sagen, dass sie mit dem zur Verfügung stehenden Geld nicht auskommt. Wir brauchen eine Schuldeneingrenzung, damit auch noch in 20, 30 Jahren die dann lebenden Generationen wirtschaften können. Wir haben, das kann man ja sehr schön erkennen jetzt, wir haben nahezu 40 Milliarden Aufwand jedes Haushaltsjahr jetzt für die Zinszahlung. Wir haben Tilgungsverpflichtungen, die auf uns zukommen. Im Übrigen, A2 geht es nicht nur um Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit, sondern auch darum, die Kreditfähigkeit dieser Republik zu erhalten. Und das ist für ganz Europa übrigens wichtig, denn uns wird kein anderes europäisches Staat retten können, wenn die Banken uns bescheinigen, dass die Bonität ein Problem hat und dass wir Risikozuschläge zahlen müssen, weil wir über die Verhältnisse leben.
Es gibt ja trotzdem durchaus auch in verschiedenen Parteien Überlegungen, die Schuldenbremse zu reformieren. Sie sagen grundsätzlich nein, aber wenn man es machen sollte, würden Sie an einer der vorhandenen Ideen anknüpfen? Die Bundesbank hat einen Vorschlag gemacht. Es gab auch vom BDI zumindest Überlegungen. Es gibt diese Idee mit Sondervermögen für Investitionen oder vielleicht nochmal ein Sondervermögen für die Bundeswehr.
Nein, da bin ich strikt dagegen. Ich bin auch dagegen, den Tilgungszeitpunkt zu verschieben von 2028 nach hinten. Dann muss wieder in einer Jahresscheibe sozusagen Verzinsung stattfinden, was natürlich Haushaltsspielraum wegnimmt. Wir sprechen hier von 35 bis 40 Milliarden Euro. Das halte ich alles nicht für gut. Ich empfehle unsere Empfehlungen im Frühjahrsgutachten auf diese neue Problematik auch einzugehen, indem man tatsächlich, und die Bevölkerung muss dann mitgenommen werden und man muss langfristig denken, um Spielräume zu erwirtschaften, indem man besser Bedarfe feststellt und indem man Aufgaben, die so dringlich nicht mehr sind, umpriorisiert und nachrangig werden lässt. Wir brauchen eine völlige Neuausrichtung und Neupriorisierung.
Andere Länder, da ist es ja noch viel schlimmer. Insofern ist es mit der Tragfähigkeit der Schulden in Deutschland ja nicht ganz so schlimm bestellt. Und dann gibt es ja noch dieses Problem mit Infrastruktur, wofür man mehr zusätzliche Mittel braucht. Also im Vergleich zu anderen Ländern geht es uns doch noch relativ gut.
Das ist sicherlich alles wahr. Deutschland ist aber der Stabilitätsanker in Europas Mitte. Und wir brauchen ganz klar Bonität um uns selbst willen und auch um Europa willen. Und wir müssen hier die Spielräume auf andere Weise herstellen. Und die Politik ist selbstverständlich in der Lage, wenn sie einig ist, wenn sie entschlossen ist, wenn sie die Kraft hat, zu sagen, was bedient werden muss. Und dazu gehören natürlich ganz klar zuvorderst die Investitionen. Wir haben ja einen riesen Stau auf der Straße bei der Schiene. Und in diesen Bereichen kann die Politik natürlich Vorrang geben. Und andere Dinge können dann so nicht mehr bedient werden. Und das muss man natürlich erklären, das muss man argumentieren. Das sind auch möglicherweise Belastungen. Da muss man gesellschaftliche Gruppen auch mitnehmen und möglichst viele dann zur Abfederung sozusagen im Auge haben. Und man muss diese Veränderungsprozesse natürlich ankündigen. Man muss überzeugen, man muss kommunizieren und man muss es langfristig anlegen, mittel- und langfristig.
Die Politik hat Angst, dass damit dann die politischen Ränder gestärkt werden.
Die Politik muss mit guten Argumenten überzeugen, genauso wie das der Bundesrechnungshof muss mit seinen Prüfungen und Empfehlungen.
Einer ihrer wichtigsten Ansprechpartner in politischen Berlin ist der Haushaltsausschuss des Bundestags. Ich habe mich daher im Vorfeld dieses Interviews mit Haushaltspolitikern ausgetauscht, wie Sie die Tätigkeit des Rechnungshofs einschätzen. Hören wir mal rein, was Helge Braun sagt. Er ist der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag und kommt von der CDU.
Ich glaube, der Bundesrechnungshof muss gemeinsam mit den Haushältern in den kommenden Jahren sehr darauf achten, dass die Staatsfinanzen insgesamt nicht in Schieflage geraten. Wir sind in einer schwierigen Zeit, die Wirtschaft schrumpft und damit haben wir hohe Sozialausgaben, hohe langfristige Verpflichtungen und manche sagen, die Schuldenbremse sei zu unflexibel. Aber die Wirklichkeit sieht so aus und auch das arbeitet der Bundesrechnungshof immer gut auf, dass wir eigentlich neben dem Haushalt über Pensionsverpflichtungen, über die Sozialkassen und viele andere Verbindlichkeiten in der Zukunft noch viel mehr Festlegungen und Ausgaben für die Zukunft schon festgelegt haben, als wir das im Haushalt sehen. Und das ist ganz wichtig, dass das der Bundesrechnungshof zu einem zentralen Thema macht, damit die Leute verstehen, was in den kommenden Jahren finanziell auf uns zukommt und damit wir etwas sparsamer werden insgesamt.
Es geht Helge Braun also um den Blick nach vorne. Was droht denn Deutschland in den kommenden Jahren? Was kommt da haushaltspolitisch auf uns zu?
Die Sozialversicherungssysteme in Deutschland werden ganz stark gestützt aus dem Bundeshaushalt. Wir sprechen hier von Zuschüssen jenseits von 150 Milliarden Euro in jedem Jahr mittlerweile. Und das wird sich weiter nach oben entwickeln. Deshalb haben wir langfristig, wenn wir nicht reformbereit sind, ein Tragfähigkeitsproblem bei den Sozialversicherungssystemen. Schauen Sie, 1960 in meinem Geburtsjahrgang haben noch 5 arbeitende Menschen einen Pensionär-Rentner versorgt und heute müssen 2 für einen sorgen. Das macht die Dramatik klar und es gibt hier bekannte Stellschrauben und hier ist politische Entscheidung gefragt.
Ist ja nicht das einzige Thema. Wir haben ja auch das Thema der Militärausgaben, die Verpflichtung, 2% des Bruttoinlandsprodukts in Militärausgaben zu stecken. Und wir wissen alle, das Sondervermögen für die Bundeswehr ist bald verbraucht.
Deshalb ja unsere Empfehlung, neu priorisieren, Veränderung, Förderprogramme, die unwirksam sind, feststellen, Erfolgskontrollen machen, Zielerreichung überprüfen, Handlungsspielraum gewinnen, um dann genau diese Ausgaben zu bedienen, die neue Herausforderungen für uns sind, nämlich die Finanzierung unserer militärischen Verteidigungsfähigkeit, dringend geboten. Dann natürlich die hohen Kosten für unsere Energietransformation, für die Wende zu Wind und Sonne, die Dekarbonisierung an sich. Das sind alles große Kostgänger, die aber hochrelevant sind, die auch von der Bevölkerung als solche erkannt werden und die müssen jetzt fiskalisch bedient werden und dazu brauche ich Spielraum und dazu muss ich anderes eben auf anderes verzichten und da muss ich Farbe bekennen als Politik.
ich gestehe, dass ich mir im Moment tatsächlich nicht vorstellen kann, wie das zum Beispiel 2028 funktionieren soll. Denn 2028 oder zumindest danach müssen alte Corona-Kredite dann getilgt werden, vielleicht auch später. Zumindest will es ja Finanzminister Lindner auch ein bisschen verschieben. Wir haben dann das Thema mit dem Militär. Wir haben auch jetzt schon viele Verpflichtungen, die die Regierung der Haushaltsausschuss eingeht, die aber dann erst quasi eingelöst werden müssen, beispielsweise auch im militärischen Bereich. Wer will 2028 Finanzminister sein?
Der Druck steigt und steigt. Wir haben überhaupt kein Problem der Erkenntnis, sondern ein Problem des sich Bewegens und des Handelns und des entschlossenen Handelns. Und dazu kommt ja noch zu dem Katalog, den Sie gerade genannt haben, dass wir eine Wirtschaftsschwäche haben, eine Wachstumsschwäche haben, dass uns drücken hohe Zinslasten jedes Jahr von neuem und dass wir in diesem zugespitzten Jahr 28 mit der Tilgung beginnen müssen für die Corona-Schulden und für das Sondervermögen Bundeswehr und für europäische Ausgaben.
Muss die Haushaltspolitik womöglich ganz neu aufgestellt werden? Ich nehme mal eine Frage rein, die mir Otto Fricke, Haushaltspolitiker der FDP, mitgegeben hat.
Auch wenn es für viele eine Feinschmeckerfrage ist, aber wie sieht denn der Rechnungshofpräsident das kamerale System? Passt das noch mit Einnahmen und Ausgaben in unsere Zeit oder müsste man nicht, wie in der Wirtschaft und wie in vielen anderen Ländern, das Ganze bilanzieren? Auch wenn dann die Problematik besteht, dass die Politik möglicherweise gar nicht mehr beeinflussen kann, sondern nur noch Zielvereinbarungen trifft und man auch gar nicht weiß, was wirklich in den nächsten Jahren passiert?
Also, anstatt nur die Einnahmen und Ausgaben eines Jahres anzuschauen, könnte die Politik, so der Gedanke, ähnlich wie Unternehmen schauen, welche Ausgaben sind sofort weg, also zum Beispiel Personalausgaben, und welche haben eine längere Wirkung, zum Beispiel Investitionen. Wäre das nicht ganz im Sinn einer nachhaltigen Finanzpolitik?
Wir bräuchten dann ein System, wenn Erkenntnis fehlen würde. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Und das kamerale System hat sich auch transparenter gemacht über die letzten 20 Jahre. Das war auch unsere Empfehlung. Und das ist passiert. Wir haben also kein Erkenntnisproblem. Es ist alles transparent gemacht. Wir haben gute Informationen, better information gleich better decision. Das ist ja so eine Aussage. Wenn das so wäre, dann hätten mediterrane Staaten, die ja dieses doppische System, EPSA-System haben, hätten dann vielleicht weniger Probleme. Aber das ist ja erkennbar nicht der Fall. Also hier kommt es nicht darauf an, unser kamerales System abzulösen. Im Übrigen will das die Mehrheit des Deutschen Bundestages auch entschieden nicht haben.
Sie hören das ARD-Interview der Woche mit Kai Scheller. Er ist Präsident des Bundesrechnungshofs. Schaut also der Politik auf die Finger, ob Steuergelder ordnungsgemäß und sparsam ausgegeben werden. Das betrifft aber jetzt nicht nur den Haushalt im ganz Konkreten, sondern auch einige Politikfelder, wie zum Beispiel die Energiewende. Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch ein bisschen was von Ihnen persönlich erfahren. Wir versuchen das mal mit so einer Art Schnellantwortrunde.
Okay.
Also für die Politik sind Sie ja sowas wie ein Sparfuchs. Wie ist es bei Ihnen persönlich? Sind Sie auch privat ein sparsamer Mensch?
Also ich komme mit dem aus, was ich habe und das muss auch so sein, das würde ich auch nie ändern. Kleine private Sparbeiträge gibt es bei uns zu Hause, indem ich gerne an unseren Brunnen gehe in Rhöndorf, wo ich wohne und dort Wasser aus dem Brunnen hole. Schmeckt auch besonders gut, das ist so meine Haltung.
Und wo sagen Sie, da lasse ich es auch mal krachen, also Urlaub oder vielleicht ein Fest oder so?
Ja, in ein Fest, also in die Gemeinschaft würde ich immer investieren. Ich spende auch sehr gerne. Projekte unterstütze ich sehr gerne, wo ich glaube, dass das einfach sein kann und muss. Und da habe ich ja auch Mittel dafür und das mache ich dann gerne.
Sie haben 3 Kinder. Wie haben Sie denn versucht, Ihren Kindern ein gutes Verhältnis zum Geld beizubringen?
Ach, durch Vorbild sein. Meine Frau und ich haben das vorgelebt und die Kinder nehmen auch gerne, nach wie vor, die sind ja auch über 30 jetzt, unseren Rat entgegen. Wir haben einen ganz transparenten Umgang miteinander, das ist sehr schön.
Hätten Sie allgemein 2, 3 Tipps zum Umgang mit dem Geld?
Ja, der Private, der Unternehmer sollte mit dem auskommen, was er sich am Ende leisten kann. Das kann ja auch gerne eine Kreditfinanzierung sein, wenn ich das denn zurückzahlen kann. Und das wäre übrigens gutes Vorbild auch für den Staat und für den Bund, wenn er auch so handeln müsste und nicht irgendwie alles in die Zukunft verschiebt und mehr ausgibt, als er im Grunde von den gegenwärtig lebenden Bürgern fordert. Und unser sozusagen fiskalischer Gegenwartskonsum ist eben sehr hoch und das schlägt voll durch auf die nächste Generation, die nämlich dann irgendwann eine Zeche zu zahlen hat.
Aber Schulden nur fürs Haus und nicht für den Urlaub?
Das auf jeden Fall. Habe ich auch nie anders gemacht.
Sie kommen aus Kiel, sind Jurist und haben nach der Wende unter anderem in der Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet. Wie haben Sie denn damals so den Aufbruch in den sogenannten neuen Ländern erlebt?
Ja, im Nachhinein bin ich ungeheuer dankbar für dieses Jahr 1991, was ich in der Tat in Schwerin verbracht habe. Damals wurde die Landesregierung aufgebaut. Ich war als junger Jurist für Medienfragen und zuständig und habe mir große Mühe gegeben, Beiträge zu liefern, um da einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu installieren. Das lief dann auf den Norddeutschen Rundfunk auch hinaus. Wir haben einen Medienstaatsvertrag verhandelt in 16 Bundesländern und auch die ersten Privatrundfunksender, also dort die Lizenzen organisiert und dann auch vergeben. Das war eine ungeheuer spannende Zeit, die ich nicht missen möchte.
Wie schauen Sie heute ein bisschen auf Deutschland? Das droht ja ein bisschen, wenn ich mir die Wahlergebnisse anschaue, so ein bisschen auseinanderzudriften.
Ja, das ist nicht gut. Und wir müssen viel tun für den inneren Zusammenhalt. Wir brauchen einen festen Staat. Wir brauchen auch solide Finanzen vor allen Dingen. Und wir brauchen das Vertrauen in den Staat. Und daran muss die Politik dringend arbeiten.
Sie haben in Ministerien und später dann auch für die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag gearbeitet. Was hat Sie dann am Bundesrechnungshof gereizt?
Ja, das ist ja zunächst mal ein großes Geschenk, dieses Amt richterlich unabhängig mit allen Politikfeldern zu tun zu haben, die Materie an sich, und ist natürlich die Riesenchance, viel Gutes zu produzieren, Erkenntnisse zu verschaffen, der Öffentlichkeit am Ende ja auch, dem Bundestag. Das ist ungeheuer schön, so viele Mitarbeiter zu führen, uns nach vorne zu bringen, jetzt bei der digitalen Transformation und auch natürlich die jungen Leute zu gewinnen, damit wir weiter auf der Höhe der Zeit unsere Prüfungsarbeit machen können.
Herr Scheller, ich hatte es schon angedeutet, der Bundesrechnungshof schaut nicht nur auf die nackten Zahlen, sondern er gibt auch Gutachten ab zu speziellen Themen. Vor wenigen Monaten hat ein Bericht zur Energiewende für Furore gesorgt. Sie stellen, kurz zusammengefasst, fest, die Politik ist nicht auf Kurs. Es war eine ganz schöne Klatsche.
Ja, die Bundesregierung hinkt hier den entscheidenden Zielen hinterher. Und seit 2016 machen wir hier regelmäßig Reports. Und der Befund in diesem Jahr ist eben, dass der Zubau bei Wind hinterherhinkt, dass der Netzausbau hinterherhinkt und dass wir die Backup-Kapazität, die wir natürlich brauchen, also Kraftwerke, die Wind und Sonne stützen, dann, wenn Sonne nicht scheint und Wind nicht weht, das ist ein Zielerreichungspfad, den die Bundesregierung hier beschlossen hat, den sie braucht. Und sie schafft es gegen Ende des Jahrzehntes nur sehr schwer und mit allergrößten Anstrengungen allenfalls, das einzuhalten. Ich kann hier auch ganz konkrete Zahlen sagen. 14.000 Kilometer Übertragungsnetze braucht die Republik. 11.000 müssen noch ungefähr gebaut werden. Das heißt, 1.000 im Jahresschnitt, 1.500 hätten es 2024 sein sollen. Im letzten Jahr haben wir nur 360 geschafft und 2022 525. Hier sehen Sie, wie wir hinterher sind. Und der Zubau an Windräder sind hier das Entscheidende, nicht die Photovoltaik, weil Wind dreimal so viel Strommenge schafft. Und beim Wind haben wir nur die Hälfte letztes Jahr geschafft der Vergabe von neuen Anlagen. Und das ist natürlich schlecht, weil diese Fehlmenge muss dann neu draufgeschlagen werden. Also wir haben hier Probleme und wir haben auch beim Backing Probleme mit neuen Kraftwerken. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, 2030 Schluss zu machen mit der Kohleverstromung. Sie hat offensichtlich hier ein Risiko erkannt, weil sie das jetzt verlängern will. Um die sichere Versorgung mit Strom zu gewährleisten, braucht es also Kohlekraftwerke, die länger laufen.
Dieser Bericht, der wurde politisch heftig diskutiert und mir wurde dann in Ampelkreisen gesagt, also hätte mal der Bundesrechnungshof vor der einseitigen Abhängigkeit von russischem Gas gewarnt.
Wir prüfen das Thema seit 2016 immer wieder mit Reports. Auch die bisherigen Regierungen, die ja anderer Couleur waren, mussten sich unsere Prüfungsergebnisse eben anhören oder anschauen. Und es ist schließlich so auch, das sage ich mal, wir haben auch genau sind dieser Frage nachgegangen mit der Gasversorgung der Republik und ob dieses Mega-Risiko die Regierung damals, die alte Regierung, auf dem Schirm hat. Wir wurden dann gebeten vom Wirtschaftsministerium, weil man eben in der problematischen Zeit 2021, 2022 so viel anderes besorgen musste, von dieser Prüfung Abstand zu nehmen. Wir waren also dabei, auch dieses Phänomen zu prüfen, aber die Zukunftsorientierung ist bei uns hier wichtig und die Begleitung eben der laufenden Politik. Und wir werden auch bald wieder Erkenntnisse dazu haben, neue.
Da ist ja dann auch noch der Vorwurf, oder soll man vielleicht eher von so einer Art Raunen sprechen, dass die Kritik an der Energiewende mit ihrer Mitgliedschaft in der CDU zusammenhängt und ihrer früheren Tätigkeit für die Unionsfraktion. Als die SPD-Politikerin Nina Scheer das in der Bundestagsdebatte zu ihrem Bericht gesagt hat, da hat es für ordentlich Emotionen gesorgt.
By the way, Wir wissen alle um das Parteibuch von Herrn Scheller. Das ist so. Es ist so. Es ist so. Ja, wir wissen um das Parteibuch. Wir wissen um das Parteibuch. Wir wissen um das Parteibuch und wir wissen auch um seine vorigen Funktionen. Ich habe ihm nichts unterstellt. Wir wissen einfach nur um das Parteibuch. Aber ich möchte einfach noch mal klar.
Also, plakativ gesagt, ist das Rechnungshofgutachten zur Energiewende parteipolitisch motiviert?
Das kann schon nicht sein. Das ist ausgeschlossen durch unsere mitgliedschaftlich orientierte Struktur. Es gibt eine Prüfungsplanung. Ich habe es gerade die Argumente ja schon bedient. Seit 2016 prüfen wir das praktisch laufend und machen immer wieder Reports, natürlich auch in diesem Jahr. Und dieser Sonderbericht, der hat die Basis einer Beratung von 16 Mitgliedern, unabhängigen Mitgliedern des Rechnungshofes, die hier natürlich neutral und objektiv aufgestellt sind und dieses Beratungsergebnis hatten. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Und wenn die einzelnen Politiker hier keine fachlich-sachlichen Argumente haben, dann flüchtet man sich anscheinend in diese Bewertung.
Nehmen wir ein Thema, bei dem tatsächlich ein CDU-Politiker im Fokus der Kritik des Rechnungshofs steht. Jens Spahn, er war als Gesundheitsminister verantwortlich für die Corona-Politik in den Jahren 2020 und 2021, unter anderem auch für die schnelle Beschaffung von Masken. Damit hat er in einer krisenhaften Zeit doch nur seinen Job gemacht, oder?
In den ersten Monaten der Pandemie ging es darum, tatsächlich Krankenhäuser und Arztpraxen auszurüsten mit Schutzmasken. Das war eine hochschwierige Aufgabe. Und bis Juni hat man tatsächlich den Bedarf geschafft von 275 Millionen Masken. Das war damals die Zahl. Und das war zunächst mal klasse und gut, dass das BMG das geschafft hat. Aber dann fing das schlimme Kapitel an. Es ist nämlich alles aus dem Ruder geraten. Es wurde dann weiterbestellt, ohne Steuerung des Bedarfs, der Menge. Eine völlige Überbeschaffung. Es wurde mit vielen, vielen Firmen Verträge gemacht. Und wir hatten dann eine enorme Summe von knapp 6 Milliarden Masken für 7 Milliarden Euro. Und die Hälfte davon ist dann tatsächlich in die Vernichtung gekommen, was natürlich auch schlimm ist aus Budgetsicht.
Ich verbringe es trotzdem mal mit einer ganz allgemeinen Frage. Man hat ja auch im Privaten oft das Gefühl, im Hinterher ist man immer schlauer. Ja? In der konkreten Situation muss ein Politiker handeln und Sie bewerten es dann im Nachhinein. Ist es nicht manchmal fast schon unfair gegenüber dem handelnden Politiker?
Also an dieser Stelle, was die Masken anbetrifft, überhaupt nicht. Also wenn ein bisschen überbeschafft worden wäre oder wenn natürlich das Risiko sozusagen den Antrieb dann gemacht hätte, hätte man alles Verständnis der Welt. Aber hier mit einer gewissen, ja, muss man sagen, also es lässt sich auch so schwer aufklären, weil Unterlagen nicht mehr vorhanden sind. Also die Dokumentation stimmt hier überhaupt nicht, weshalb das für den Rechnungshof und für das Parlament sehr schwierig war, dieser Frage nachzugehen. Aber wir haben ja ein völliges aus dem Ruder laufen und eine gewisse, ja, man kann es nur als Kopflosigkeit bewerten. Und man fragt sich, wieso diese vielen Verträge mit diesen, da sind ja auch sehr merkwürdige Hintergründe gewesen, zum Teil, die ja auch dann von den Staatsanwaltschaften aufgearbeitet werden müssen. Also man fragt sich, wie das alles passieren könnte. Eine Lehre müssen wir eben daraus ziehen, sowas darf nie wieder passieren. Und es ist auch nicht gut, wenn der Bund so etwas macht, das muss man vielleicht auch regional näher dann machen.
Jetzt haben Sie gerade noch das Stichwort gesagt, Lehren ziehen. Das wäre meine letzte Frage. Wie ist es mit der Wirkung der Arbeit des Bundesrechnungshofs? Haben Sie das Gefühl, dass die Politik sie ernst nimmt und dass es auch manchmal wirklich zu Konsequenzen kommt?
Es wird häufig nicht eingestanden, dass man unsere Empfehlungen richtig findet und angemessen. Aber häufig wird danach gehandelt. Also wir haben viele Prüfungsergebnisse, die ja mit den geprüften Behörden schon diskutiert werden und wo dann automatisch reagiert wird und Mängel abgestellt werden. Wir haben viele Prüfungen, die wir in den Bundestag geben und der Bundestag unterstützt uns dann mit Beschlüssen, wo er Maßgabe gibt den Behörden. Also wir haben also viele, viele, viele erfolgreiche Umsetzungen und ja, letztlich muss man auch sagen, wenn es uns nicht gäbe, würde wahrscheinlich noch viel mehr schiefgehen.
Zu Gast im ARD-Interview der Woche heute der Präsident des Bundesrechnungshofs, Kai Scheller. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.